Natur, also für mich ist das nichts von mir Getrenntes. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn Menschen sagen, meine Umwelt oder so. Aber Natur bin ich selber im gleichen Zusammenhang mit allen Wesen da draußen. Ich bin überhaupt nicht getrennt, niemals.
Und diese Spaltung von ich, da als ich und die Natur ist da draußen, die ist noch nicht alt, also menschheitsgeschichtlich.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über die heutige Folge freue. Es ist so schön, dass du da bist und zuhörst, denn was dich heute erwartet, ist auch für mich ein wirklich außergewöhnliches Interview mit einem außergewöhnlichen Paar. Mit der weltweit anerkannten Schamanin Tatjana Branoff und ihrem Ehemann, dem Musiker Bernd Bechtloff. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier bei 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Der Podcast, der dazu da ist, dir neue Perspektiven und wertvolle Impulse zu schenken, damit du Schritt für Schritt näher zu deiner wahren Natur und deinem Herzensweg findest. Mein Name ist Jakob Horvath und ich hoffe, dass es dir gut geht und du dich trotz der verrückten Realität, in der wir uns alle gerade befinden, gut bei dir bleiben kannst, dass du an dich glaubst und positiv bleibst. Nämlich egal, wie die äußeren Umstände gerade so sind und welche Regulierungen auch immer erlassen werden. Denn was auch immer uns die besondere Qualität dieser Zeit sagen möchte, ich glaube, dass in all dem eine sehr wertvolle Botschaft für uns steckt, wie eine Art Erinnerung an das, was wirklich zählt. Das Verbindende, das Ursprüngliche, das Einfache, die Rückkehr zu unseren Wurzeln, die Verbindung zur Natur und damit auch zu uns selbst. Und da, so viel kann ich jetzt schon verraten, liegen im heutigen Gespräch einige sehr, sehr wertvolle Weisheiten versteckt. Ein jahrtausendealtes Wissen, das von indigenen Kulturen über viele Generationen weitergegeben und in unserer modernen Welt fast vergessen worden ist.
Bei allen indigenen Stämmen, ganz egal wo ich war auf dieser Erde, ist es so, dass jeder Schritt, den du gehst, bis in die 7. Generation überlegt wird und dass Politik, Wirtschaft und Spiritualität nicht getrennt sind.
Meine eigene spirituelle Reise hat während meiner Weltreise begonnen und zwar über eine tiefere Verbindung zur Natur, die ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich mich auch jetzt so sehr hingezogen fühle zu dieser Ursprünglichkeit, wie eine Art Calling von Mutter Erde, von Pachamama, wie die Erde von vielen indigenen Stämmen liebevoll genannt wird. Und deshalb ist auch mein Interesse für indigene Weisheiten, für den Schamanismus und für naturnah lebende Communities in letzter Zeit immer größer geworden. Und das ganze Van-Projekt ist auch ein Schritt in diese Richtung, um mit der Natur wieder vermehrt auf Tuchfühlung zu gehen, um, naja, mit den Elementen zu sein und von ihnen zu lernen. Und ich finde es so wunderschön und hätte es mir passender gar nicht vorstellen und wünschen können, als dass ich genau am allerersten Tag dieser Reise in der Steiermark ein Interview führe mit Tatjana und Bernd, nämlich mit zwei Menschen, die einen großen Teil ihrer Lebensaufgabe in der Vermittlung dieses Wissens sehen. An dieser Stelle mag ich jetzt auch der Nina meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. Nina ist eine liebe Hörerin dieses Podcasts, die mir die beiden als Gesprächspartner empfohlen hat. Und ein kleiner Hinweis noch für all jene, die mich bereits mehrmals darum gebeten haben, mal eine Folge aufzunehmen über Ayahuasca und psychedelische Pflanzen. Auch für euch ist heute was sehr Spannendes dabei.
Und eine psychedelische Pflanze ist ein Taxi. Du setzt dich in ein Taxi und es fährt dich wohin. Aber du brauchst immer dieses Taxi, um dorthin zu kommen.
Ja.
Der andere Weg ist vielleicht ein bisschen länger, aber du kannst es überall annehmen. Immer. 24/7.
Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge dazu inspiriert, diesen unglaublich kostbaren Schatz, der uns nicht nur ständig umgibt, sondern auch in jedem Augenblick durch uns hindurchfließt, auch und vor allem in verrückten Zeiten wie diesen verstärkt wahrzunehmen und zu schätzen. Die Natur als ein Refugium zu verstehen, dass die als Zufluchtsort immer zur Verfügung steht. Ganz egal, wie krass die Regulierungen und Beschränkungen derzeit auch sind. um dich mehr und mehr mit dir selbst und deiner eigenen unermesslichen Kraft zu verbinden. Schreib mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram @jakob.horvath oder per E-Mail an mail@1000firststeps.com. Ich freue mich so sehr, dass du 1000 First Steps hörst und bin erfüllt von ganz großer Dankbarkeit für dich als Teil dieser Community. Wenn du den Podcast gerne hörst und meine Arbeit unterstützen magst, dann teile deine Lieblingsfolge mit deinen Freunden oder als Screenshot in deiner Instagram-Story. Und was du noch tun kannst, schreib mir in einer kurzen Rezension auf iTunes, was 1000 First Steps in deinem Leben bewirkt. Es hilft nämlich sehr, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Und damit auch von wertvollen Gesprächen wie dem, das du jetzt gleich hörst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration und erhellende Momente mit Tatjana Branoff und Bernd Bechtloff. Tatjana und Bernd, ich freue mich riesig, dass ihr im Podcast seid heute. Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank,
hallo. Hallo. Wir sitzen da bei euch im Wohnzimmer. Es riecht nach Räucherwerk. Wir sind da in St. Ruprecht an der Raab in der Steiermark. Und es ist ganz viel Natur rundherum. Beim Herfahren ist man so durch einen Wald gefahren und man sieht es jetzt nicht, weil es ist finster. Aber ihr habt gesagt, man hat da einen wunderschönen 360 Grad Rundumblick und eure vier Wände sind geschmückt mit Steinen, mit Kristallen, mit einem weißen Wolf, der da hinter euch porträtiert ist und eine Sonne und ganz viel Abbilder der Natur und der Ursprünglichkeit, wenn man so will. Und ich mag gern das Gespräch beginnen mit euch mit der Frage, was Natur denn für euch bedeutet. Vielleicht fang du an, Tatjana.
Okay, jetzt wurde ich gerade zum Bernd. Keine Chance. Nein. Natur, also für mich ist das nichts von mir Getrenntes. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn Menschen sagen, meine Umwelt oder so. Aber Natur bin ich selber im gleichen Zusammenhang mit allen Wesen da draußen. Ich bin überhaupt nicht getrennt, niemals. Und so fühlt es für mich an, drum ist es in unserem Haus vielleicht ein bisschen ähnlich wie draußen, also so drinnen wie draußen, sage ich jetzt einmal. Und je ursprünglicher, umso weiter und kreativer der innere Fluss. Mhm. Also so empfinde ich das immer. Aber ich sehe keinen Unterschied zu mir und zur Natur. Mhm. Und wenn die Natur armselig ist, so wie wir zum Beispiel auch hier in einem Apfelgebiet wohnen, und wenn man weiterfährt und so, und man dann sieht die Apfelplantagen, ist es manchmal wird sehr eng, diese Natur hier, weil sie eingeschachtelt ist in Zäune und in Reihe und Glied zu stehen und in einer Größe, dass die Menschen sie leichter tun, sie zu pflücken. Aber dadurch entstehen auch innere Grenzen, sage ich jetzt einmal, und innere lineare Ausrichtungen, also nichts Weites mehr. Ja. Das merke ich immer wieder, auch hier in dieser schönen Gegend. Mhm.
Man hat sie bis zum gewissen Grad die Natur nutzbar gemacht und dabei aber irgendwo auch die Essenz verloren, wenn man so will.
So ist es, ja.
Darüber würde ich total gern mit euch sprechen, unter anderem auch über den Schamanismus. Du bist ja eine weltweit auch anerkannte Schamanin, hast in verschiedenen Stämmen dir dein Wissen angeeignet. Und ich bin total neugierig und gespannt, wo uns das Gespräch jetzt auch hinführt miteinander. Aber Bernd, sag du vielleicht noch, was es für dich bedeutet, was ist Natur für dich?
Ja, eben, wie die Tatjana schon gesagt hat, Natur ist alles, was uns umgibt und was wir auch in uns haben. Und diese Spaltung von ich, da als ich, und die Natur ist da draußen, die ist noch nicht alt, also menschheitsgeschichtlich. Das wissen wir aus den verschiedenen Forschungen, die ergeben haben, dass vor ungefähr 6.000 bis 8.000 Jahren hat da so ein Bruch stattgefunden, nämlich aus den matriarchalen Gesellschaften hin zu patriarchalen. Und matriarchal heißt eben nicht Frauenherrschaft, sondern Matriarchie heißt zunächst einmal nur, am Anfang war die Frau oder ist die Frau. Und das ist einfach eine naturgegebene Tatsache. Das Leben die Lebensspenderin ist die Frau, ist Mutter Erde und ist die Säugetierfrau, ja. Säugetierweibchen ja. und auch die menschliche Frau. Und das ist natürlich das Wertvollste, was wir besitzen, dieses Lebewesen, das Leben gebärt. Und in den matriarchalen Gesellschaften war natürlich das Naturgegebene das, was zu beschützen war. Und darum waren sie auch relativ, wie sagt man, also nicht fortschrittlich, sondern das Gegenteil, sondern bewahrend. Konservativ heißt ja bewahrend. Konservare heißt bewahren. Ja. Und was bewahren wir? Wir bewahren unsere Natürlichkeit, wir bewahren die Verbindung mit Mutter Erde. Mhm. Das müssen wir jetzt einmal der ÖVP sagen, dass das der eigentliche Sinn von konservativ ist. Mhm. Und außerdem, konservare heißt ja eigentlich aus dem Lateinischen zusammen dienen. Servus, ich diene. Konservare, wir dienen zusammen der Erde.
Okay, und,
genau, also und also auch die fünf Stämme, die der Tatjana kennengelernt hat, die sind wahnsinnig konservativ,
ja.
auch in Nordamerika. Ja. Weil sie bewahren das lebendige mhm. Wissen und überhaupt die Lebendigkeit auf der Erde. Ja. Und um die geht es, und das ist Natur, Lebendigkeit.
Ja. Tatjana, magst du uns vielleicht ein Stück weit mitnehmen auf die Reise in deine Vergangenheit zu den Stämmen, bei denen du warst, was du dort erfahren hast, was dich so in den Bann auch gezogen hat, dass du eigentlich dein ganzes Leben dem Schamanismus und dem Leben im Einklang mit der Natur gewidmet hast?
Ja, mache ich gern. Also da fange ich vielleicht bei dem ursprünglichsten Stamm an, und das waren eigentlich meine Großeltern. Wirklich, meine Großeltern haben mich initiiert in einem kleinen Dorf, kann man sagen. Die sind aus der ehemaligen DDR. Und das war ganz ein kleines Dorf in der Nähe von Rudolstadt-Eichfeld. Da hat sich Fuchs und Hen gute Nacht gesagt, sozusagen. Wie ich als Kind dort war, hat es auch keinen Strom gegeben und so. Und die Menschen dort haben ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt. Also das ganze Dorf. Mhm. Das war was ganz Natürliches. Und wir Kinder haben uns einfach zwischen diesen Häusern frei bewegt. Und wir waren die ganze Zeit draußen, bis auf ein paar Mal essen, schnell mal rein, huschen und dann wieder raus, wenn es was gegeben hat. Ne? Das war ja nicht immer so. Und nach dem habe ich eigentlich mein Leben lang gesucht. Also das war so wie die Kinder vom Bülerbü. Ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen.
Nein, die Kinder vom Bahnhofszug.
Nein, das ist was anderes. Nein. Das ist so wirklich eine voll schöne Geschichte. Auf alle Fälle. Das habe ich in meinem Inneren immer gesucht.
Ja. Also deine Kindheitserfahrung?
Meine Kindheitserfahrung, genau. Also auch so vor allem diese unglaubliche Zeit, die meine Großeltern gehabt haben. Also mein Großvater war ein toller Geschichtenerzähler und hat mich in der Nacht immer aufgeweckt zum Beispiel und hat mir schnell zieht die an, ohne dass die Oma das merkt und so. Und dann ist er mit mir im Wald und hat die Waldvögel beobachtet und hat mir ganz viel erzählt, auch über die Natur und über die Vögel. Und
du hast das wirklich in die Wiege gelegt bekommen, muss man sagen.
Ja. Und meine Oma war total kräuterkundig auch, aber alles natürlich. Also das war nicht benannt. Die hätten jetzt nicht von sich gesagt, sie sind Heiler oder wissen irgendwie was Besonderes, sondern das war ganz was Natürliches. Mhm. Mein Onkel, der Onkel Martin, hat immer gesagt, Bio, was ist denn das eigentlich? Das ist ja ganz normal. Was heißt biologisch? Mhm. Also das ist so Leben einfach. Ne?
So wie Naturschutz eigentlich, genau, ganz das, normal ist und kein Label bräuchte.
So ist es. Mhm. Und für mich war es dann anhand, also das Leben meiner Eltern war dann eben durch Großstädte geprägt. Und ich habe es nicht verstanden. Also das kann ich heute beantworten. Als Kind war es so, ich habe die Großstadt dann nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, wie man sich da wohlfühlen kann. Bin dann zweimal, habe ich eine Nahtoderfahrung gehabt als Kind. Ich bin sehr, sehr schwer krank geworden und war auch schon auf der anderen Seite und so. Ich habe mich weder in die Schule einfühlen noch integrieren können. Dann war lange die Rede, dass sie vielleicht in eine Sonderschule kommen, weil ich einfach die Träumerin immer war und mich rausgeträumt habe. Ja. Und dann war es mehr oder weniger, ich fasse das einfach ein bisschen kürzer zusammen, dann war es mehr oder weniger mit 20 so, dass ich im Völkerkundemuseum mir eine Ausstellung anschauen wollte, wo mir ein Freund eingeladen hat. Und da waren gerade aztekische Tänzer da, die einmal im Jahr wegen der Federkrone von Montezuma dort eigentlich so eine stille Demonstration machen und die immer wieder zurückfordern nach Mexiko. Und ich war total fasziniert, weil mir hat das von klein auf schon fasziniert. Auch meine Oma hat das immer sehr fasziniert und wir haben uns viel darüber ausgetauscht. Und ich habe halt nur Buchmaterial oder so gehabt. Aber das ist halt auch irgendwann einmal erschöpft und am Ende. Ne? Und ich bin dann dort total fasziniert gestanden. Und einer von den Tänzern, der hat mich dann so eine Zeit lang beobachtet und ist irgendwann zu mir gekommen. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und hat gesagt, von wo ich bin. Und ich habe ihm das dann gesagt und dann sagt er, nein. Und ich habe gesagt, du bist von uns, komm mit. Und so hat es angefangen.
Na wirklich?
Also,
du bist von uns?
Ja, der hat einfach...
Woran hat er das Facebook
von, also viel später war es so, dass es einfach, wir haben dann eine sehr lange, jahrelange Freundschaft eigentlich gehabt, seine Familie und ich und damals auch von meiner Tochter, der Papa, war noch dabei anfänglich. Und es war so, dass wir eigentlich gleich ins Forschen gegangen sind. Wir waren dann wirklich... Pioniere da und Forscher rund um Wien herum anfänglich, haben dann auch für mein Völkerkundemuseum zuerst zusammengearbeitet, weil wir immer wieder geschaut haben, ob wir vielleicht auch die heiligen Reliquien für die Einheimischen zugänglich machen können, also für die Nord- und Südamerikaner, dass sie dort zumindest Rituale abhalten können.
Damit ich das richtig verstehe, ihr habt hier geforscht?
Wir hatten wonach? Hier nach unserer Verbindung, nach unserer europäischen Kultur, also einmal, wir haben, es sind eigentlich über die Festlichkeiten eingestiegen, wie über Weihnachten, Ostern und solche Sachen, ganz banal am Anfang, um einmal zu schauen, wo sind denn die tiefen Feste so verankert, ne? Und haben dann ganz bald herausgefunden, wie die Dinge eigentlich zusammenhängen miteinander.
Ja. Dass etwas, das du eigentlich von deinen Großeltern schon so früh erfahren hast, in unserer Kultur, in unseren Breitengraden, wo vielleicht die Gemeinsamkeiten, wo ganz viele Gemeinsamkeiten da sind, so zu zum Beispiel indigenen Kulturen in Südamerika.
Genau.
Und welche Gemeinsamkeiten waren das?
Also, einmal auf alle Fälle, das höchste Gut jeder Community sind die Kinder. Mhm. Also, das ist einfach die Mitte. Ja. Die Mitte, um das sich alles dreht. Und bei allen indigenen Stämmen, ganz egal wo ich war auf dieser Erde, ist es so, dass jeder Schritt, den du gehst, bis in die 7. Generation überlegt wird. Und dass Politik, Wirtschaft und Spiritualität nicht getrennt sind.
Mhm. Weil man sagt ja, egal welche Handlung du setzt in diesem Leben, es wirkt nach 7 Generationen
hinunter. Genau, so ist es.
Hinunter,
genau. Und mit dieser Trennung, die bei uns stattgefunden hat, dass da ein politisches Lager ist, da ein wirtschaftliches Lager, die vielleicht noch miteinander interagieren, aber die Spiritualität halt einmal die Kirche geschluckt hat und dort halt verankert geblieben ist, wie auch immer, ich will da jetzt auch gar nicht da zu tief einsteigen, kann man natürlich, aber machen wir jetzt nicht, ist es so, dass wenn man diese Felder trennt voneinander, dann passieren die Unmenschlichkeiten, in die jetzt einfach ein Ausmaß angenommen hat, das sieht man unseren Kindern.
Ja.
Also Bernds Tochter zum Beispiel, die arbeitet in Wien in einem Auffangbecken für Kinder, die halt keine guten Verhältnisse erlebt haben. Und wir tauschen uns immer wieder mit ihr aus und es ist einfach unglaublich, was alles passiert. Ja? Und das ist mitten unter uns. Und wenn ich nur meine Kindheit hernehme und die Kindheit von meiner Tochter jetzt, was da für ein riesengroßer Unterschied ist. Mhm. Und meine Tochter hat noch Glück gehabt, weil sie die ersten 3 Jahre bei den Stämmen aufgewachsen ist und einfach, sage ich mal, zumindest eine tiefe Prägung diesbezüglich hat. Und hoffentlich genauso.
Deine Tochter, die jetzt 20 ist?
Die jetzt 20 ist,
genau. Die durfte bei welchen Stämmen aufwachsen? Oder
also wir haben ein Versuchsprojekt gemacht damals. Wir haben uns nord- und südamerikanische Stämme und ein paar europäische Leute, wir haben uns zusammen dann und haben gemeinschaftlich ein Projekt kreiert, sozusagen. Und haben dann wollten das nur einmal ein Jahr ausprobieren. Ja. Es sind aber dann 8 Jahre draußen geworden. Und es waren dabei Lakotas, Azteken, Hopis, Tongas, das sind die Dolphin People aus Hawaii. Dann Blackfoot, dann war noch ein Cheyenne war dabei. Also es haben uns auch unterschiedliche Leute immer wieder besucht, auch von ganz Europa, Indigene, die gehört haben, wir machen das Projekt, die sind zu uns gekommen, waren dann eine Zeit lang dabei und sind wieder gegangen. Ja.
Mhm. Bernd.
Und das Ganze war in der Steiermark.
Und das Ganze war in der Steiermark, ja.
Ja. Bernd, ihr macht ja gemeinsam eine schamanische Ausbildungsreihe im Einklang mit der Erde. Extrem beliebt auch. Also ich habe ja geschaut, so sind wir in Kontakt gekommen, du hast mir gesagt, das ist jetzt eigentlich bis nächstes Jahr Dezember schon ausgebucht. Ich werde den Link dazu in die Shownotes geben für Menschen, die sich dafür interessieren, mit der Randnotiz schnell zu sein. Im Einklang mit der Erde, Da gebt ihr unter anderem jetzt dieses Wissen weiter, das ihr da über die vielen Jahre gesammelt habt. Und ihr habt gesehen, das gliedert sich in die unterschiedlichen Elemente. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und zu jedem Element gibt es 3 Tage, glaube ich, einen Circle. Was passiert da? Also was kann man sagen, was so die Essenz ist von dem, was man da lernt, was ihr da weitergebt an Wissen?
Ja, also die Tatjana gibt das Wissen weiter. Ja. Ich bin derjenige, der ihr gegenüber sitzt und den Raum hält und die ganze äußere Struktur aufbaut und abwickelt. Mhm. Das ist sozusagen nicht viel, aber es ist doch sehr viel, weil sie allein, ich könnte es unmöglich alles bewerkstelligen. Ja. Und sie hat mich als ihren Produzent, Musikproduzent, kontaktiert damals und bin jetzt zwar jetzt ihr Ehemann, aber trotzdem noch ihr Produzent. Ja. Und es gibt eben diesen schönen Spruch, gell, von den Cheyenne, dass die Frau auf der Welt ist, um den Mann zu seiner Quelle zu führen und der Mann dazu da ist, die Frau zu beschützen, sodass sie unversehrt auf der Erde wandeln kann. Also den äußeren Schutz zu halten. Mhm. Dass dieses... weil wir leben einfach in einer sehr wirtschaftsorientierten, patriarchalen Welt, wo man seinen Mann stehen muss, auch als Frau. Mhm. Und wenn ihr davon einiges abnehmen kann, dann kann es durch sie in all der Kraft und all der Zartheit fließen, die es braucht, um an die Frau, an den Mann zu kommen. Ja. Da spricht dann wirklich die Erde. Durch die Frau spricht die Erde. Und wenn sie nicht blockiert ist durch diese 1000, ich muss meinen Mann stehen, dann kann es auch wirklich wieder fließen. Und das ist eben meine Aufgabe da dabei. Aber das indigene Wissen erforschen wir beide gemeinsam durch unser Leben und durch das, was die Tatjana schon das Glück gehabt hat, zu erfahren. Und ich halt durch die Musik. Und wir, wo ich weit gereist bin mit der Musik und sie mit den Indigenen, und da entdeckt man natürlich immer die Überschneidungspunkte und auch die ähnliche Erkenntnisse, die wir daraus gezogen haben.
Ja. Tatjana, du hast ja im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass wann auch immer du an deine sprachlichen Grenzen gestoßen bist mit diversen indigenen Völkern, war die Musik dann immer das Verbindende, wo man doch dann weiter kommunizieren konnte.
So ist es.
Ja. Das habe ich so schön gefunden. Und Bernd, man muss dazu sagen, du bist Musikproduzent, du hast dein eigenes Label Moksha Music, hast früher... warst du, glaube ich, Drummer bei Hubert von Goisern, gell? Also blickst eigentlich zurück auf eine lange Laufbahn als Musiker und jetzt habt ihr euch gefunden und da gemeinsam, ja, du hältst den Raum und gleichzeitig hast du dir aber schon auch ein bisschen auf die Fahnen geheftet, wenn ich das richtig verstanden habe, das Matriarchale, sozusagen das Ursprüngliche in die moderne Welt zu bringen.
Genau.
Diesen Schulterschluss irgendwie zu schaffen. Die Frage, die mich total interessiert, ist, was können wir, abgesehen von dieser matriarchalen Sichtweise, von diesem uralten indigenen Wissen lernen? Was können wir von diesen Völkern lernen? Gibt es sowas wie ein paar Kernbotschaften, die sich jeder ganz groß hinter die Ohren schreiben sollte, wenn wir wollen, dass die Menschheit weiter existiert?
Also eine ganz grundsätzlich ganz simple Botschaft, die ich immer als Vorwort, wenn wir einen Vortrag halten, dann halte ich immer das Vorwort und danach ergreift die Tatjana das Wort und sie ergreift es wirklich.
Ja.
Und im Vorwort sage ich immer, rufe ich den Männern zu, dass sie wieder ihren Frauen zuhören sollen. Weil durch die Frau spricht die Erde und jede Frau will ihren Mann mit der Erde verbinden. Und oft wissen es die Frauen aber gar nicht mehr, weil sie so geknechtet worden sind über die Jahrtausende. Und das ist nicht, keine Frau ist alleinig isoliert in ihrem Leben, sondern das Kollektive, die Vergewaltigungen, die Verbrennungen und so weiter. Das ist ja gezielt bekämpft worden, das weibliche Wissen in den letzten 1000 Jahren. Und das wirkt durch jede Frau, durch jeden Mann durch. Manche spüren es halt, manche nicht so.
Das heißt, selbst wenn eine Frau dieses Calling, diesen Ruf spürt, braucht es ganz viel Mut, um das überhaupt nach außen zu bringen, weil ja eigentlich sozusagen unsere Welt uns erklärt, ja, also als Frau, wenn du musst Karriere machen und du musst sozusagen tough sein und eigentlich viel, viel mehr männlich sein, als deine weibliche Ader fließen zu lassen.
Und es braucht uns Männer, die den Frauen den Raum dafür geben.
Ja.
Auch. Es braucht auch.
Es kehrt eigentlich das Weltbild gewissermaßen.
Ja, ne? Eben.
Ja.
Bitte.
Also, ja. eines der wichtigsten Dinge, was wir alle niemals in unserer Schulbildung erfahren haben, ist die innere Übersetzung. Mhm. Jeder Mensch hat eine ganz eigene, individuelle innere Übersetzung. Und das ist das, wenn Menschen zu uns kommen in die Circles, das ist das, wo wir als allererster unsere Augen hinrichten und unser Gefühl hinrichten, unser Schmecken, unser Sehen, unser Hören, dass man das wieder anfängt zu erlernen. Da gibt es zwei schöne Wörter dafür. Das eine heißt Gewahrsein, dass man mal erfährt, was ist Gewahrsein überhaupt. Mhm. Und das andere ist, wenn man in diesem Zustand des Gewahrseins ist, mit seiner Wahrnehmung wahrzunehmen. Und das ist ganz was anderes, als wie wenn du es mit dem Intellekt erfasst. Ein Schamane, mit dem ich zeitlang, von dem ich erklärt habe, aus Zimbabwe, der hat das erste Mal, wie er in Europa war und wir im Circle gesessen sind, und die Tür ging auf und die Leute kamen rein. Dann hat er sich so ein bisschen an meinen Oberschenkel geklemmt und hat gesagt: Tatjana, was ist mit den Menschen? Sag ich, wieso, was ist los? Die haben alle so große Köpfe und keinen Körper. Wo ist der Körper? Die haben Riesenköpfe. Wieso ist der Kopf so groß? Also das hat er natürlich energetisch gemeint. Ja. Aber er hat sie so empfunden.
Weil wir einfach so wahnsinnig viel nachdenken.
So in unserem Intellekt verhaftet sind. Und ja. Ich habe sehr viel mit Kindern und Jugendlichen über lange, lange Zeit gearbeitet, mit Straßenkindern. Mhm. Und das ist so, wie soll ich sagen, in der Schule schon fängt es an. Es fängt schon im Kindergarten an. Wir werden so geprägt, nur über unseren Verstand zu funktionieren, wortwörtlich. Und Kinder, die nicht in dieses Schema hineinpassen, die werden halt mit Medikamente oder die werden halt irgendwie ruhiggestellt oder es wird halt irgendeine Diagnose drüber gestülpt.
Aufmerksamkeitsdefizit.
Was weiß ich, da gibt es ja 100.000 Symptome und Tralalas, die da in irgendeiner Form benannt werden. Und das ist ja für Eltern immer fürchterlich, ne? Wenn dann irgendwie eine Analyse gestellt wird und dann ist das Kind in dieser Schiene und du kommst fast nicht mehr raus. Ja?
Und du hast vor allem als Kind schon so früh das Gefühl, irgendwas stimmt
genau,
mit dir.
Genau, so ist es. Ich meine, ich kann es von mir selber, ich kenne das. Also ja, ich war ja auch so deklariert in der Schule. Und ja, die Vorgeschichte habe ich eh schon erzählt. Aber es geht ganz stark um diese innere Übersetzung, weil das haben wir verlernt. Und indigene Kinder lernen das ganz von klein auf, ganz natürlich.
Kannst du ganz kurz beschreiben, was diese innere Übersetzung ist?
Die innere Übersetzung ist zum Beispiel eine uralte Form des Ritual des Medizinrades. Also jedes Kind in den Tribes weiß über sein eigenes Medizinrad Bescheid. Mit welchen Pflanzen es ganz stark in Affinität steht, mit welchen Steinnationen, mit welchen Tierwesen.
Steinnationen.
Ja. Mit welchen Tierwesen.
Was ist der Stein?
Also alle Steinmineralien, also alles, was damit zu tun hat. Mhm. Jeder hat kommt auch von den, hängt mit den Windrichtungen zusammen. Jeder hat dort einen speziellen Stein zum Beispiel, der diese Windrichtung repräsentiert.
Okay. Das heißt, die Einzigartigkeit des menschlichen Wesens repräsentiert sich gewisserweise über alles, was in der Natur so vorkommt.
So ist es.
So sagen.
Genau. Mhm. Und jeder hat eine tiefere Verbindung zu unterschiedlichsten Nationen. So wird das, also es sind die Pflanzennationen, die Tiernationen, die Steinnationen, weil alles lebendig ist.
Und alles hilft dir bei der Heilung auch?
Alles hilft dir bei der Heilung und vor allem. Das Wichtigste ist dran, die Heilung passiert dann am allerbesten, wenn deine innere Übersetzung funktioniert sozusagen oder wenn du sie einfach total integriert hast.
Ja.
Weil jeder Mensch trägt das in sich. Aber das ist so, schau, so wie jetzt, wenn wir es jetzt auf unsere Zeit daher nehmen, das ist so, wie wenn du stehst beim Hardrock-Konzert, ja, und deine innere Stimme steht 10 Meter weiter drüben und flüstert dir liebevoll was zu, wirst du das wahrscheinlich nicht hören. Und das findet statt.
Das ist ein richtig fades Hardrock.
Genau. Ja, und die innere Stimme fängt zum Schreien an. Und das, wenn ich das jetzt übersetze auf unseren Körper, ist es so, dass viele Krankheiten sind die innere Stimme, die schreit.
Mhm.
Vorher hat es da schon durch 1000 verschiedenen Dingen probiert zu erklären.
Aber du hast
es nicht gehört, du wolltest es nicht wahrnehmen, du zweifelst natürlich immer an dir, weil das haben wir ja alle super in die Wiege gekriegt. Ne? Mhm. In unserer Kultur, dass der Zweifel über einen selber, was man spürt, was man empfindet, muss immer mit dem Mainstream zusammenpassen. Dann bist du en vogue sozusagen. Dann bist du wer. Aber sobald du irgendwie nur ein bisschen anders, das stimmt dann nicht.
Ja.
Und so bist du immer in einer Unsicherheit aufgewachsen oder wurdest so erzogen und verlernst, dich innerlich zu übersetzen. Und dadurch werden Menschen krank.
Ja.
Und ich möchte nur noch ergänzen, dass die innere Übersetzung deshalb so wichtig ist, weil die äußere Natur und unser Körper wirklich mit uns spricht. Mhm. Und wie wir das hören, beziehungsweise wie wir das wahrnehmen, hängt von unserer inneren Übersetzung ab. Wir sehen es entweder, wir sehen wirklich Wesenheiten außer uns oder wir hören eine Stimme oder wir riechen etwas oder wir schmecken etwas oder wie auch immer man die Stimme des Körpers wahrnimmt, man kann mit seiner Leber kommunizieren oder mit jedem Baum da draußen. Das ist ganz normales, uraltes, indigenes Wissen, das wir verlernt haben und vergessen haben. Ganz was Normales.
Und das heißt, die Voraussetzung ist wirklich dieses Gewahrsein, gell? Mhm. Dass man sozusagen nicht aus einer Erinnerung heraus schmeckt oder sieht oder auf alles sofort einen Stempel drauf tut und das in irgendwelche Schubladen gibt, sondern sieht, was zu sehen ist und hört, was zu hören ist und dadurch erst
wahrnimmt
was wirklich ist. Okay.
Und die Interpretation und die Schubladisierung passiert durch den Verstand. Ja. Weil wir sind ja eine verstandesgeschulte Menschheit sozusagen. Mhm. Ja, also durch unsere Ausbildungen einfach auch, durch wie wir in Schulen aufwachsen, wie wir auch in Familien, wie die ganze Struktur ist. Und dadurch übersetzt ständig unser Verstand. Und man kann es eigentlich ganz einfach erklären, wenn du jetzt ein kleines Kind hast und du würdest jetzt am 5-6-Jährigen die totale Verantwortung übergeben für die ganze Familie, Hausnummer, der müsste das jetzt machen, dann braucht er ganz viel Dinge, nach denen er sich richten kann. Also er wird sich viel Strukturen bauen, damit er Sicherheit kriegt, um da gut durchschiffen zu können. Und der Verstand im Prinzip ist nichts anderes wie ein kleines Kind, das in einer ständigen Überforderung gehalten wird. Weil es ist, den gibt es in uns, der ist in uns mitgeboren sozusagen,
ist ja auch ein wichtiges Werkzeug.
Wenn ich jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt stricken will, oder irgendwie was Handwerkliches machen würde, auch wissenschaftlich jetzt vielleicht irgendwas mit aufs Papier bringen würde oder sonst irgendwas, ja. Aber das reicht dann auch schon. Ansonsten sind wir in Wahrheit, in Stille in uns. Und das ist in unserer Kultur total verloren gegangen. Wir haben einen ständig fließenden inneren Dialog. Und der bringt die Leute in Burnout, in Überforderung, in Stress, weil der Verstand durch die starken Anforderungen, die wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, familiär, zwischen Mann und Frau, in der Sexualität und überall auf uns einströmen und wir sie sozusagen dem gerecht werden wollen, weil unser ständiger innerer Kritiker darauf anspringt, den wir ja so gut ausgebildet haben in der Kindheit, ist der ständig am Rennen und die Leute bocken es nicht mehr.
Ja. Und das ist das, was als normal
Das ist das, was als normal
gilt. Und alles andere ist eigentlich...
So ist es. So ist es.
Wie auch immer man das jetzt
machen möchte. Ja. Und was wir in den Circles einfach auch machen, ist den Menschen, sie einmal ein bisschen dorthin näher zu bringen, dass sie lernen, einmal den inneren Dialog überhaupt wahrzunehmen, wie stark der strömt, wie intensiv der von einem Besitz einnimmt, ihn dann lernt, Schritt für Schritt ausfäden zu lassen. Es ist am Anfang so, wie wenn man einen Automotor immer wieder ausschaltet, und dann überhaupt einmal wahrnimmt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich von der Stadt aufs Land gezogen bin. Ich war mal eine Zeit lang eben in Wien gewohnt und dann, wie ich wieder aufs Land zurückgegangen bin, in den ersten 3 Tagen bin ich gesessen und mir gedacht, was surrt denn da so laut? Was surrt da so laut? Und dann habe ich mal geschaut, ob da irgendwelche Traktoren oder Maschinen an sind. Dann habe ich erst gemerkt, dass es mein inneres Ohr war von der Stadtfrequenz, was mein Gehirn schon so gewohnt war. Ich war wirklich in einer wunderschönen Gegend dort, wo ich dann gewohnt habe, und da war es total still. Und dann habe ich erst diese Geräuschkulisse, die mich seit Jahren von der Stadt einfach so belastet hat, wahrgenommen. Und das bringt meistens das hervor, dass die Leute am ersten Tag einmal wirklich in ihr Müdigkeitsfeld kommen. Die meisten merken erst, wie müde sie wirklich sind von diesem Wahnsinn, der da draußen passiert. Und dann nehmen wir uns dem auch einmal Platz, dass man das einmal empfinden darf, dass das einmal okay ist, dass ich von all den Anforderungen da draußen und von dem, dass ich vielleicht kein Morgenmensch bin und aber am 8. in der Arbeit sein muss. Oder.
Also quasi entgegen seiner Natur lebt, in vielen Lebensbereichen.
Genau, weil erst muss man das wahrnehmen, damit man überhaupt eine Anbindung hat.
Ja.
Sonst bist du ja nur am Kämpfen.
Und ist das der Weg hin zur Entdeckung und zur Entfaltung deines wirklich wahren Selbst, deiner Ursprünglichkeit, deiner ganz eigenen Natur auch zu lernen, nicht nur auf die Signale des Körpers zu hören, sondern auch zu verstehen, wer bin ich denn eigentlich so wirklich?
Das ist der nächste Punkt, in den man dann reingeht. Es gibt, also das, was ich bei den Tribes gelernt habe, und das ist unterschiedlich, also kommt drauf an, weil ja immer das Land durch die Rituale spricht. Ne? Mhm. Aber um was es ganz stark geht, ist, dass du deinen tiefen inneren spirituellen Zweck kennenlernst. Warum du hier überhaupt gelandet bist in materieller Form.
Und der ist für jeden Menschen anders.
Mhm. Und an der Stelle sage ich immer, weil das so ein guter Vergleich ist, wir sind alle keine Monsanto-Pflänzchen, die nur einmal durch irgendwelche Spritzmittel und tralala dann emporsteigen, sondern dieser Same, dieser spirituelle Zweck in uns, der ist die Lebendigkeit pur und der ist immer aktiv. Mhm. Aber durch so viel Belastung von außen einfach sehr tief in unserer inneren Erde vergraben. Mhm. Und was wir durch die Rituale machen, ist, dass wir den Menschen den Zugang Schritt für Schritt dorthin ermöglichen, dass sie wieder zu ihrem spirituellen Zweck finden, ja, damit der überhaupt aufsteigen kann. Und dann trifft sozusagen die innere Sonne auf diesen Samen und der fängt an zu wachsen.
Hm, schöne Metapher, ja.
Ja, und das kann dann emporsteigen. Und das ist eben so wichtig, darum lassen wir uns auch so lange Zeit in den Circles, weil diese Zeitqualität so wichtig ist, dass jeder zuerst einmal lernt, sich selbst zu übersetzen. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich zu jemandem sage, ja, du hast die und die Qualität und das und das und das und du bist da und da und dort. Das bringt nichts. Also dann nimmt man jemanden auch was. Sondern nur durch die eigene Erkenntnis, nur durch das eigene Emporsteigen und dass du deine innere Sonne kennenlernst, deinen inneren Mond und wie das zusammenspielt und. Nur das ist wirklich Wahrhaftigkeit in dir selbst.
Und das ist eigentlich auch wirklich wahrhaftige und ernst gemeinte Spiritualität.
So ist
alles
es.
Andere ist eigentlich wiederum irgendwas von außen aufoktroyiertes, was Trennendes,
so
was ja, eine Religion sagt dir, woran du glauben sollst oder woran nicht.
Genau. Und die formt sich dann aus dir. Und da sind wir auch kulturell. Also unser kulturelles Erbe geht eigentlich dahin, dass wir als Menschen, die zivilisiert sind, also wirklich die verzivilisierten Menschen, die verstandesgeschulten Menschen, wieder lernen, sich rückzubinden durch ihre eigene Übersetzung. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, eben ihren spirituellen Zweck zu entdecken. Und dann können wir überhaupt einmal nachdenken darüber, wie wir uns als Community wieder wirtschaftlich und politisch neu bilden. Hm. Das kennen wir ja vorher nicht, weil wir immer in die alten Strukturen reinbrechen.
Ja. Das ist übrigens sehr lustig, dass jetzt
die Glocke läutet.
Die Glocke von der Kapelle. Weil dann sozusagen diese neue Geschichte auch, diese vielleicht auch ein neues Zeitalter, das ja auch indigene Kulturen schon vor vielen, vielen Jahren prophezeit haben, das, wo wir jetzt ja eigentlich mittendrin sind.
Mittendrin, ja.
Dass das dann so wirklich zur Reife und zur Blüte kommen kann, wenn man es auf einem neuen Nährboden pflanzt und eben nicht, wie du jetzt gesagt hast, in den alten Strukturen und wieder aus dem alten Verständnis heraus von wie die Dinge zu laufen haben.
Mhm. Ja, weil wo existiert ein System? Das existiert in uns. Wir alle sind das System. Mhm. Und solange wir uns nicht gereinigt haben davon und es verstanden haben, dass wir es in uns tragen und wir an jedes Kind vererben, solange können wir noch so viele Communities gründen oder Revolutionen veranstalten, es wird immer wieder das Gleiche kreiert werden.
Mhm. Es ist dann ein bisschen more of the same, oder? Es ist dann der Deckmantel ein anderer, vielleicht ist dann das Dach ein spirituelles Dach, aber im Endeffekt die Muster dahinter, das System, ist wieder der gleiche Grund, warum wir uns halt irgendwie bekämpfen, weil der eine es besser war als der andere und nicht zulässt, dass es eine Einzigartigkeit in jedem Menschen gibt und auch andere Wahrheiten existieren. Das ist so spannend. Tatjana, vielleicht kannst du ein bisschen, ich habe nämlich das Gefühl, dass ganz viele Menschen gar nicht so genau wissen, was eigentlich zum Beispiel ein Schamane ist, was ein Schamane macht. Mhm. Da existieren ja auch die unterschiedlichsten Vorstellungen, Stereotype, Schubladen. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und erklären, was ist ein Schamane und was macht er?
Ich meine, es ist natürlich wirklich ein sehr weites Thema.
Ja.
Und da könnte man jetzt noch einige Stunden mit verbringen. Aber ich werde schauen, dass ich es gut zusammenfassen kann. Also erstens einmal den oder die Schamanin als Wortstamm, so gibt es jetzt in der Form nicht. Also das ist eben, es ist wie wenn du jetzt eben ein größeres, so, du sagst, ich bin ein Arzt, aber du weißt dann immer noch nicht, welcher Arzt. Ja? Mhm. Und so ist es im Schamanismus auch. Ich meine, es gibt unterschiedliche Formen. Zum Beispiel der Schamanismus, der mit psychedelischen Pflanzen zusammenhängt, das ist eigentlich der modernere Schamanismus. Der ist 35.000 Jahre alt.
Ah ja, recht jung.
Recht jung. Und der alte Schamanismus, der ganz alte Schamanismus, der aus dem Gewahrsein und aus der Wahrnehmung emporsteigt sozusagen, das ist der, worauf die Erde aufgebaut ist. Also das fließt durch jeden Fluss, das ist in jedem Baum, das ist in jedem Blatt vorhanden. Also man könnte sagen, die Erde selbst ist schamanisch. Ja? Und zwar geht es auch darum, dass man, und wir waren alle schamanische Stämme, also die ganze Erde. Und jeder hat kommuniziert. Also da war es nicht so, dass es dem einen vorbehalten war und dem anderen nicht, sondern die Aborigines haben es noch als Kultur sehr, sehr lang gehalten. Also natürlich ist viel durch den Alkoholismus auch schon passiert, aber die meisten Aborigines sind immer noch am Dreamwalk. Also die sehen immer noch die Parallelwelten währenddessen. Und es ist im Schamanismus so, viele Leute machen dann einfach ein fürchterliches Huhu draus, aber im Endeffekt sind Realitäten, die wohnen nebeneinander. Und für uns, wir sind halt darin aufgewachsen, dass nur die materielle Realität real ist. Mhm. Ja, das ist real. Alles andere ist nicht real. Das ist dann halt Fantasie. Ein Kind hat eine ausgeprägte Fantasie und, und. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass jemand, also die Schamanen, die auch indigenes Wissen natürlich gehütet haben, da gibt es die Speaker, also wo ich zum Beispiel jemand bin, ich bin eine Speakerin, ich übersetze einfach, bin eine Übersetzerin und bringe es auch hier nach Europa sozusagen und bringe es in die europäische Sprache und in das europäische Land. Das ist einmal auch eine Form im Schamanismus. Ja. Mhm. Dann sind es die heiligen Geschichtenerzähler zum Beispiel. Das sind die, die die Geschichte bewahren, weil Geschichte, die niedergeschrieben ist, ist gefährlich. Im indigenen Kontext, weil du, wenn ich jetzt zum Beispiel, du stellst mir eine Frage und ich sage auf diese Frage ja, ne, dann kann ich sagen ja, dann kann ich sagen ja, dann kann ich sagen ja, dann kann ich sagen ja. Verstehst du? Und das hat unterschiedliche Aussagekraft. Und so ist es in der mündlichen Überlieferung. Jeder, der mündliche Überlieferungsschamane ist oder Schamanin ist, das wird von klein auf wirklich trainiert über die Großeltern, also über die Elders sozusagen weitergegeben. Ja. Und immer wenn eine Geschichte dann komplett in diesem Kind verankert ist, passiert ein körperliches Ritual, dass die Erinnerung abgespeichert wird im Körper. Mhm. Weil wenn du mit dem Körper etwas erlebst, dann merkst du dir das, weil du Körperabspeicherung hast. Das ist auch ein Teil im Schamanismus. Dann gibt es die Heiler, ja? Heiler-Schamanen.
Und alle fallen sozusagen unter diesen Überbegriff des, wie du es genannt hast, Arztes? Alle sind in irgendeiner Form, oder nur die Heiler? Oder
nein, also Schamanismus ist ein sehr weitläufiges. Also es ist eigentlich die Vermittlung zwischen der nicht materiellen Realität und der materiellen Realität. Mhm. Also die über diese Brücke wandern. Und da gibt es eben diese drei Realitäten. Okay. Das ist die erste Realität, da wo wir zwar jetzt sitzen mit dem Bernd gemeinsam in unserem Haus, die wir jetzt vermeintlich als fest wahrnehmen und als stofflich.
Ist es nicht.
Und dann gibt es die Traumrealität. Okay. Ja, und dann gibt es die zweite Realität. Also das ist die Traumrealität verbindet die erste und die zweite. Das ist sozusagen die Brücke. Und über diese Traumrealität marschieren die Schamanen oder erleben auch da drinnen Dinge oder können da drinnen mit den Ahnen kommunizieren und. Also da, ich könnte jetzt hunderte Beispiele geben. Aber in den Ritualen wird sozusagen aus dieser Traumrealität es wirklich eingeleibt. Die Menschen erleben das, wenn du weißt, wie Rituale wirklich wieder wahrhaftig gehen und wieder da zurückfindest in dein Gewahrsein und in deine Wahrnehmung, dann erlebst du die mit all deinen Sinnen und mit all deinem Körper sein. Und das leibt sich ein und das wird zu einer tiefen Erfahrung. Und die Erfahrung verändert die. Und diese
ist das der Sinn und Zweck eines Rituals?
Das ist der Sinn und Zweck eines Rituals. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Ritual und Zeremonie. Ja? Mhm. Also Ritual ist genau dieses Erleben.
Zum Beispiel eine Schwitzhütte.
Genau.
Oder ihr habt auch den roten Ocker, habe ich gelesen.
Ja.
Ein rotes Ocker. Ritual,
ja. Was macht man da? Da haben wir auch mit einer Freundin zusammengearbeitet, die totale Koryphäe ist mit dem roten Ocker. Der rote Ocker ist eigentlich eines der ältesten Wesen sozusagen auf der Erde, die ganz viel an Wissen abgespeichert hat. Und es hat auch kleine Partikelchen drinnen, die alle in die nördliche Windrichtung, sprich auf den Nordpol, ausgerichtet sind.
Magnetisch.
Magnetisch. Und wenn man sich mit dem bemalt, dann richtet man seine ganze Wahrnehmung in diese Richtung aus und kann, wenn man weiß, wie es geht, den geschichtlichen Verlauf sich anschauen zum Beispiel. Also man kann sozusagen über den schamanischen Weg in die Vergangenheit gehen und kann sich das wahrhaftige Wissen holen, also die Überlieferung. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel 20 Leute in einem Ritual sind, dann gehen wir in dieses Ritual hinein, aber 20 Leute werden was ganz anderes erleben.
Ja, jeder erlebt seine Wahrheit.
Jeder erlebt seine Übersetzung. Und das ist der springende Punkt.
Also eine Übersetzung von der Wahrheit, die allgemein ist.
Genau, die allgemein ist. Verstehe. Und weil die Wahrheit ja so groß ist, aus dem heraus haben sich die Clans gebildet, aus dem heraus haben sich die Stämme gebildet und jeder Clan hat also etwas gehütet. Und es gibt natürlich verschiedene würden wir jetzt sagen, vielleicht Doktorate. Ja. Also es gibt schon Schamanen und Schamaninnen, die einfach eine sehr breite Wahrnehmung haben, die über die Wahrnehmung hinausgeht. Das ist wirklich, also die können auch ihren Körper verlassen, aus dem Körper aussteigen, für längere Zeit aus dem Körper bleiben und dann wieder reinkommen und so verschiedene Dinge.
Das sind Dinge, wenn man das so hört, das klingt ja total unglaublich fantastisch eigentlich und irgendwie so, dass man schon ein großes Vorstellungsvermögen braucht, wenn man das selber noch nicht einmal ansatzweise irgendwie erlebt hat, dass es überhaupt möglich ist, oder?
Ja, also wie soll ich sagen, für mich ist es, ich habe es schon als Kind erlebt eben, also wie gesagt, mit meinem Großvater sehr oft auch im Wald und habe dann später in den Ritualen erst gemerkt, was das eigentlich war.
Ja.
Also da hat es halt eine Bezeichnung oder Betitelung dafür gekriegt, gell? Aber wenn du in die Sprache der Erde eintauchst, durch deine eigene Übersetzung, dann bist du dir dessen gewarnt, kannst dich einfach wirklich mit allem unterhalten.
Und Schamane oder Schamanin zu werden, ist das eine bewusste Entscheidung, die man trifft? Sage ich jetzt, okay, mich interessiert das, ich möchte kein Schamane werden, oder ist das ein eigentlich vorgezeichneter Lebensweg, das Leben führt dich dorthin und du hast gar keine andere Wahl? Wie war es bei dir zum Beispiel?
Das Zweite. Ja, also ich habe keine andere Wahl gehabt.
Okay.
Also es war wirklich, also natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel und es gibt so unglaublich viel im Schamanismus und ich kann auch nicht alles jetzt hervorbringen oder so, aber die Schamanen, mit denen ich zusammen war, die Schamaninnen auch, es war immer so, dass sich keiner jetzt wirklich ausgesucht hat und dass es meistens auch mit einer Nahtoderfahrung oft zusammenhängt oder mit einer schweren Krankheit, nennt man Schamanenkrankheit zum Beispiel. Oder
in deinem Fall waren es die Nahtoderfahrungen.
Ne? Ja, und Krankheit. War schon ein dickes Ding in meiner Jugend und in meiner Kindheit, durch das ich da gewandert bin und bei Gott nicht lustig. Und heute bin ich glücklich drüber und ich kann aus einem unglaublichen Reichtum schöpfen und ich bin sehr dankbar dafür. Aber das war nicht immer so in meinem Leben und ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt und dagegen gestellt und ich wollte das nicht wahrhaben. Und letzten Endes war es aber dann so, dass ich mit dem ergeben habe, also meinem inneren Widerstand eigentlich auch einfach Platz gemacht habe und mich dem ergeben habe, dann ist die Glückseligkeit in mir wirklich gekommen für all die Jahre davor. Und das ist das, was ich jetzt auch übersetzen kann.
Ja.
Und mir ist wirklich nichts Menschliches fremd. Gar nichts.
Wow. Das ist ja oft so, gell, dass man das, dass man die Punkte dann rückwärts verbinden kann. Dann beginnt es Sinn zu machen und eine
so
Bedeutung zu bekommen. Und wenn man mittendrin steht, im Chaos und im Nebel, dann fragt man sich, was tue ich hier eigentlich? Oder zweifelst du heute noch dran? Hättest du dir gewünscht, dass es anders ist? Ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, die natürlich jetzt sehr kurz ist im Vergleich zu deiner, oder ich sage mal, meine spirituelle Reise, die erst wenige Jahre so wirklich dauert. Aber ich habe mir schon manchmal gedacht, wäre ich doch sozusagen auf der anderen Seite gewesen, hätte ich mich nie dem geöffnet, hätten sie viele Fragen nicht gestellt, wäre alles irgendwie einfacher gewesen, wäre ich sozusagen in meinem Film Matrix, ich finde das ist so klischeehaft, aber ich finde, da ist es so, ja, wo sich der dann einfach wünscht, er hätte das nie alles erfahren, ja. Weil, ja, blind zu sein hat einfach seine Vorteile.
Also, ich kenne das Gefühl, das habe ich als junge Frau gehabt, ja. Aber es gibt dann eine Schwelle, eine schamanische Schwelle, über die man geht. Und dann gibt es sowieso kein Zurück mehr und man möchte es aber auch nicht mehr. Also ich bin halt sehr dankbar dafür. Ja.
Aber das ist aber, ich habe das Gefühl, das ist nicht nur bei der schamanischen Schwelle so, sondern das ist bei jeder wirklichen spirituellen Weiterentwicklung. Irgendwann hast du den Punkt überschritten, wo du eigentlich nicht mehr zurück kannst in dein altes Leben, wo du einfach, wo dich so viele Fragen beschäftigen, dass mit jeder Antwort, die du findest, nur neue Fragen auftauchen. Aber du jedenfalls nicht mehr so tun kannst, als wäre nichts gewesen.
The point of no return.
The point of no return. Ja, genau. Ich glaube, das ist was, was viele Menschen kennen. Hast du einen Tipp für diese Menschen, wenn sie sich in diesem, ja, ich sage einmal so, immer im Wickelwackel, zwischen den Welten, ja, zwischen den Welten ist jetzt blöd gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ja, wenn sie daran zweifeln, ob das der richtige Weg ist, wie sie sich wieder erden können, wie sie wieder zu sich zurückfinden und dieses Vertrauen aus sich heraus entwickeln, es passt schon so. Ja, man geht durch seine Höhen und Tiefen und durch die Prozesse durch, aber es ist insgesamt stimmig, weil der Herzensweg.
Also zwei Sachen sind sehr wichtig. Das eine ist, sich mit dem inneren Beobachter anzufreunden und einmal herauszufinden, der Widerstand, was ist es für ein Widerstand? Ist es ein Widerstand, der mir jetzt zum Beispiel wirklich vor Gefahr schützt, wo ich merke, ui, da sollte ich jetzt nicht reingehen oder das mache ich jetzt nicht. Ja? Oder ist es ein Widerstand, der mich vor einer Erfahrung weghält, an der ich wachsen würde und dahinter steht die Angst. Und dabei wäre das aber genau der richtige Moment, meine Heilerfahrung zu machen und durch ein altes Muster zum Beispiel durchzubrechen. Und durch den inneren Beobachter und meiner Meinung nach wirklich so oft es geht, nur in der Natur zu sitzen, die Augen zu schließen, an einem Ort, wo ich mich gut und sicher und geborgen fühle, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, da gehen jetzt alle zwei Minuten auf Spaziergänge und ich fühle mich beobachtet, sondern wirklich ein Ort, wo ich mich wohlfühle und mich fallen lassen kann in der Natur, die Augen zu schließen und meine ganze Aufmerksamkeit aufs Hören zu lenken.
Nur das Hören?
Nur Hören. Und einmal nur am Anfang hören, die Vögel, die Blätter, alles, was einem begegnet über die Audiowahrnehmung. So kann man mal anfangen, sich innerlich zu beruhigen.
Ja.
Immer wieder merkt man, dann driftet man ab, die Gedanken kommen und man wird unruhig oder so, oder es zieht dann wieder in die Alltäglichkeit zurück. Und dann ist genau in dem Moment wichtig, immer wieder die Aufmerksamkeit auf die Audiowahrnehmung. Und das einmal wirklich eine längere Zeit zu üben, sage ich jetzt einmal. Und es macht sich dann wirklich eine Entspannung breit. Da gibt es auch so einen Point sozusagen, wo es Klick macht. Und dann kann man das anfangen, einmal nur strömen zu lassen, was man hört. Auch selbst wenn da einmal ein Traktor vorbeifährt oder sonst irgendwas, ohne dass man das jetzt abwertet oder aufwertet oder wie auch immer. Es fließt dann einfach der Sound, der Natursound ein. Und durch diesen Natursound spüre ich mich dann besser, dann nehme ich vielleicht auch mal den Wind wirklich wieder auf meiner Haut wahr. Nicht nur, okay, es ist jetzt Wind, sondern es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Sonnenaufgang zum Beispiel anschaue und diese Floskel verwende, mal schau mal, was das für eine schöne Gegend ist, so ein super Sonnenaufgang, oder ich nehme diesen Sonnenaufgang mit all meiner inneren Existenz wahr. Das ist ein großer Unterschied. Und da habe ich dann meistens auch nicht einmal das Bedürfnis, etwas zu sagen. Sondern ich bin mit dem Sonnenaufgang. Ich bin der Sonnenaufgang.
Du bist der Sonnenaufgang. Du bist eins mit dem Sonnenaufgang.
Und das finde ich, da ist die Natur einfach der beste Lehrmeister. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin ganz voll und es geht nichts mehr rein, suche ich mir einen Bach zum Beispiel, einen guten Bach und wieder über die Audiowahrnehmung. Nimm immer dieses Fließen wahr und nimm wahr, wie das durch mich durchfließt, das Wasser. Ich muss mich nicht unbedingt reinlegen, sondern nur die Audiowahrnehmung macht das. Das Strömen spüre ich dann. Und so kann ich anfangen, einmal meinen inneren Beobachter überhaupt freizulegen. Dass der einen Raum kriegt, das ist das Gewahrsein, wo es still ist. dass der einmal präsent hat innerlich, und dann kann ich mal anfangen, mich kennenzulernen.
Das ist jetzt eigentlich das Wesen der Meditation, ein Wort, das du, fällt mir auf, bis jetzt vermieden hast. Mir kommt vor, also wahrscheinlich nicht bewusst, aber mir kommt vor, das ist eigentlich auch wieder so eine Gemeinsamkeit zwischen, sagen wir mal, einer asiatischen, einer östlichen Tradition und den Traditionen indigener Kulturen, dass die Essenz, das Gemeinsame, genau das Gleiche ist. Man nennt es anders. Die anderen sagen, setz dich halt in den Wald und hör den Vögeln zu. Die anderen sagen, geh meditieren, wie auch immer man es nennt. Aber es geht doch genau um dieses Gewahrsein, das zu schulen, den Achtsamkeitsmuskel zu trainieren. Wie Straubinger mal so schön gesagt hat in einem Podcast-Interview.
Das ist nett.
Ja, schön. Was mich jetzt nur total interessieren wird, du hast es vorher schon angesprochen, eine Form des Schamanismus, der ja nur 35.000 Jahre alt ist, ist jene Form, die sich mit psychedelischen Pflanzen beschäftigt. Das ist ja auch was man, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst bei uns, ist das, was man wahrscheinlich, worauf man als erstes stößt, war auch bei mir so. Ich habe eine Woche mit einem Schamanen vom Stamm der Shipibo in Peru leben dürfen mit seiner Familie und der hat mich eingeladen zu seinen Ayahuasca-Zeremonien, was für mich ein Türöffner war, sondergleichen. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Kannst du darauf noch ein bisschen eingehen, was es mit den Pflanzen auf sich hat und wie da auch dein Standpunkt ist dazu? Braucht man das? Ist das ein Beschleuniger dieser Erfahrungen?
Das ist ein Taxi.
Ein Taxi.
Also im alten Schamanismus, wo du über die Wahrnehmung und über das Gewahrsein lernst, sozusagen in diese Welten hineinzugehen, in diese Realitäten, da fährst du selber in deinem eigenen Auto. Du lernst mit deinem eigenen Auto zu fahren. Und eine psychedelische Pflanze ist ein Taxi. Du setzt dich in ein Taxi und es fährt dich wohin. Aber du brauchst immer dieses Taxi, um dorthin zu kommen.
Ja.
Der andere Weg ist vielleicht ein bisschen länger, aber du kannst es überall anwenden. Immer. 24/7.
Spannend.
Beim Billa, beim Einkaufen, genauso wie in der Natur.
Du lernst Autofahren.
Du lernst Autofahren. Und deswegen vor allem, ich habe einfach so unglaublich viel Schindluder gesehen, was mit den psychedelischen Pflanzen getrieben wurde, in der New Age-Szene und in all den Dingen, die jetzt da herschwappen. Ganz viel Ayahuasca-Rituale da bei uns in Europa, die als Ayahuasca-Rituale angepriesen werden, sind nicht einmal mehr Ayahuasca, sondern irgendwelche psychedelischen Pflanzen durcheinander gemischt.
Ayahuasca ist ja an sich die Liane, die Wurzel,
die Madre,
und das
genau,
Blatt.
Das, genau. Und, in der,
und es ist nur das Ayahuasca.
Also, genau, also das wird ja in einem eigenen Kochverfahren und so weiter. Also,
gibt es auch nur im Amazonas-Regenwald. Ja?
Genau, genau. Und das ist halt eine gefährliche Geschichte. Ja, also ich habe einige an Leuten gehabt, die sozusagen so eine heftige Erfahrung gemacht haben, die dann ein paar Tage bei mir waren, weil sie total verwirrt waren, nicht mehr zurückgekommen sind und. Also das ist dann, braucht dann einiges an Maßnahmen, um die Menschen einfach aus dieser Realität, die sie nicht gewohnt sind, in die sie hineinknallen sozusagen. Du hast anscheinend einen guten Lehrer erwischt, der die da mitgenommen hat. Aber oft ist es so, dass die Leute werden sozusagen in eine Ayahuasca-Zeremonie reingeschmissen, erleben dort unglaubliche Dinge. Und dann geht der oder die Schamanin wieder und dann sitzen die da. Und
man kann es nicht integrieren.
Man kann es nicht integrieren.
Damit man sich das vorstellen kann, was für Erfahrungen macht man da? Oder was ist das Gefährliche dran?
Schau,
damit man jemand, der das noch nicht gemacht hat, sich was vorstellen kann.
Es ist so, dass man geht in die Unendlichkeit. Und da kann man sich verirren. Und das ist das, was die Pflanze macht. Also du fährst mit dem Taxi in die Unendlichkeit, machst einen Ausflug dorthin und dort ist die Unendlichkeit lebt auch von Paradoxen. Da finden Paradoxen statt. Da finden Dinge statt, die nicht erklärbar sind.
Und mit unserem Verstand überhaupt nicht zu begreifen.
Der Verstand kollabiert. Mhm. Also das sind Rituale, die du jetzt, wenn du ohne Pflanzen arbeitest, das sind schon erhöhte Rituale, wo du dich über die Wahrnehmung einmal vorsichtig hin antastest. Und irgendwann gibt es auch Rituale, wo du den Verstand sozusagen kollabieren lassen kannst, damit du das wahrnimmst in den anderen Realitäten. Aber dann weißt du in jedem Augenblick, wo du bist, du wirst hingeführt, was du machst und findest dort wieder hin und kommst wieder nach Hause. Und das ist das, was bei den Ayahuasca-Ritualen oft der Fall ist, dass Menschen dann eben völlig hängen bleiben und überhaupt nicht wissen, wie sie zurückkommen oder verwirrt sind, nicht mehr in ihrem Leben sich zurechtfinden und nicht nur mit Ayahuasca, also das gibt es mit anderen psychedelischen Pflanzen genauso, Peyote oder was auch immer.
Ja.
Und in der Ur-Ur-Ur-Tradition ist es so, dass im Prinzip, also beim Übergang von den Kulturen ohne psychedelische Pflanzen in die Kulturen von psychedelischen Pflanzen war es so, dass der Schamane oder die Schamanin, wenn die Madre, also die Ayahuasca-Pflanze, sie gerufen hat, hat sie diese Pflanze ein einziges Mal mit einem ganz lang vorbereiteten Ritual, das ein halbes Jahr dauert hat, mit Fasten und verschiedenen Dingen, einmal genommen, damit war sie synchronisiert mit der Madre und hat
mit
immer,
der Madre, Mutter Erde,
ja, genau,
Pachamama.
Genau, auch mit der, also die, mit der Pflanze selbst
und
konnte immer kommunizieren mit dieser Pflanze.
Ja.
Weil sie, wenn du sie einmal nimmst, sich in deinen Körperzellen sozusagen hineinschmiegt, in dein Zellwissen, in dein Zellgut, und dann hast du sozusagen direkte Kommunikation. Und jetzt ist es halt so, dass das halt auch natürlich in einer gewissen Art und Weise in einen Konsum übergangen ist.
Auch von den Schamanen?
Auch von den Schamanen.
Ja. Der Wirkstoff jetzt bei Ayahuasca ist ja DMT, etwas, das ja eigentlich der Körper selbst herstellt, in der Zirbeldrüse.
Ja.
Ja.
Mhm.
Und vor allem bei der, und das hat mich so eigentlich überwältigt fast, bei der Geburt und beim Tod.
So ist es. Natürlich.
Und in hohen Meditationsstadien auch.
Ja.
Also durch die Atmung auch kann das natürlich, gerade in Meditationen kann das auch forciert werden, aktiviert werden, die Zirbeldrüse. Kann man dann nicht sagen, ja, eigentlich ist das ein natürlicher Prozess und die Pflanze hilft sozusagen dabei, wie eine höhere Dimension der Wirklichkeit jemandem zu zeigen?
Also im Schamanismus sagt man, es ist eine Lichtfrequenzerhöhung. Man erhöht seine Lichtfrequenz. Und das kann man ganz einfach auch mit Wahrnehmungsritualen machen. Also da muss man nicht unbedingt der Pflanze einnehmen, um
also
das zu machen.
Also ich habe verstanden, du stehst dem eigentlich sehr kritisch gegenüber.
Ich stehe dem deswegen kritisch gegenüber. Also ich nehme mir nicht heraus, über eine Kultur in irgendeiner Form, in der ich nicht aufgewachsen bin, zu sagen, die machen das falsch.
Ja.
Wer bin ich, dass ich sowas sagen könnte? Überhaupt nicht. Vor allem, du darfst nicht vergessen, das ist ein Stammesgut, das über viele Tausende von Generationen weitergegeben worden ist, wo die Schamanen, der weiß, von was er spricht.
Ja.
Ich kann jetzt nur einen kleinen Auszug davon mitteilen, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe und über den Austausch mit den Schamanen. Aber das ist natürlich auch eine gewachsene spirituelle Tradition. Und da ist der ganze Stamm, die ganze Kultur dahinter. Bei uns steht ja die Kultur nicht dahinter, verstehst du? Also das ist eben immer, es ist eine schwierige Geschichte.
Also wenn man sagen kann, okay, jemand interessiert sich dafür, jemand möchte das machen als Taxi, sich auch bewusst sein, dass es ein Taxi ist, ein Hilfsmittel, aber dass das, was es eigentlich zu erlernen gilt, die Pflanzen so jetzt nicht beibringt. Den Weg muss man dann schon selber gehen.
Genau.
Ja? Und gleichzeitig sehr vorsichtig zu sein. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig dazu zu sagen, oder? Und wenn man sich dazu entscheidet, das machen zu wollen, ganz bewusst sich auf die Suche zu begeben, wie findet man dann zum Beispiel eine Schamanin, einen Schamanen, der das wirklich auf eine sehr verantwortungsvolle, seriöse Art und Weise macht, sodass du auch sagen würdest, okay, go for it.
Da ist wieder die innere Übersetzung wichtig. Also wenn du mit deiner inneren Übersetzung auf du und du bist, dann warst du durch deinen inneren Verbündeten, der du selbst bist, ganz genau sofort erspürst du, ob das passt oder nicht. Ja, also ich war oft schon zu Ritualen eingeladen, wo ich dann am Rand geblieben bin oder wo ich Hilfsaufgaben gemacht habe und, weil mein innerer Spirit zu mir gesagt hat, na, das machst du nicht, das ist nichts für dich.
Okay.
Und an das halte ich mich.
Also die innere Stimme zuerst hören lernen, entwickeln und sich
dann
über Ayahuasca Gedanken machen. Das ist dein Ratschlag.
Das ist mein Ratschlag dazu.
Ja.
Und dann wirklich gut suchen, wenn man begleitet. Und am besten in dem jeweiligen Land.
Also im Amazonas-Regenwald.
Eigentlich,
ja. Bernd, was sind deine Gedanken zu dem, was wir jetzt gesprochen haben? Du, der ja doch auch sehr drinnen ist in dem Ganzen, jetzt nicht den Zugang hat wie die Tatjana, aber hast du dazu noch was, wo du sagst, es liegt dir jetzt am Herzen, das magst du jetzt gerne noch teilen?
Also die meisten Gedanken, die ich gehabt habe, sind wie bei unseren, bei den Teachings, die spricht dann ein paar Sekunden später die Tatjana aus.
Okay.
Also es ist so auch der Schleifen, die da so läuft, ja. Und ich bin immer wieder bin immer wieder erstaunt, wie das dann wirklich funktioniert. Und ich brauche gar nicht mehr aufzagen und irgendwie, ich brauche mir es nur denken und sie nimmt schon auf. Es ist eigentlich eh sehr gut gesprochen worden in dem Sinne, in dem wir gestartet sind. Nämlich, was ist Natur und wie finden wir zu unserem Einklang mit der Erde wieder und zu unserem Einklang mit uns selbst. Und das geht eben über die innere Übersetzung, über die Wahrnehmung. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ich habe auch schon solche Wahrnehmungen gehabt von klein auf, aber die Tatjana hat mir die Begrifflichkeit ergeben dafür. Okay. Und hat mir, also Schamanismus ist zum Beispiel auch Ordnung machen. Mhm. Ein Medizinrad ist Ordnung, du schaffst Ordnung in dem multidimensionalen Raum, in dem wir uns alle befinden. Schaffst du Himmelsrichtungen, schaffst du Ordnungen, in denen du dich orientieren kannst. Das ist auch der ursprüngliche Sinn von Religion und von jeder spirituellen Schule auch, Ordnung zu machen, Orientierung zu schaffen.
Diese ursprüngliche Wahrheit, die uns allen zugrunde liegt, wenn man so will.
Ja genau, aber dass man es auch begreift, dass man es auch anwenden können, dass man dass wir Orientierung haben, weil die Welt ist so derartig offen. Und paradox, guter Bekannter von mir, ein Komponist, der hat einmal von einem Obdachlosen ein Manuskript überreicht gekriegt. Und der ist dann wieder verschwunden, hat ihn nie wieder gesehen und er hat es dann vertont, dieses Manuskript. Ich kenne nur den Anfang, die ersten paar Zeilen. Und das hat geheißen, die Welt ist offen, du suchst zu schließen. Die Welt ist verbunden, du suchst zu trennen. Mhm. Die Welt ist so derartig offen, dass wir sie schließen müssen, damit wir überhaupt gehen können, geradeaus. Wow. Sonst würden wir irgendwo hinfliegen. Also und diese ganzen Naturgesetze sind Übereinkünfte von uns über Jahrtausende, damit wir kommunizieren können, damit wir da leben können. Weil die Welt ist sehr paradox, überhaupt in den anderen Wirklichkeiten, in denen die Schamaninnen agieren. Und da würden wir auch unseren Verstand verlieren, aber auf keine gute Art, sondern auf nimmer Wiedersehen. Und es sind ja viele Leute auf den Drogen eben hängen geblieben und finden nimmer zurück. Und das ist die große Gefahr. Und wie ein bekannter Lehrer mal gesagt hat, also ihr steckt euch eure Leute in die Psychiatrie, wir bilden es aus. Weil die einfach andere Wahrnehmungen haben, die halt in unserem Gesellschaftssystem keinen Platz haben. Dann bist du halt wahnsinnig und wirst ruhiggestellt. Und dort werden sie erkannt als seherische Menschen, die halt Zugang zur nicht materiellen Welt haben. Und da muss man sie auskennen lernen.
Die uns ganz viel zeigen können.
Ja, genau.
Botschaften vermitteln können, die wir heute mehr denn je wahrscheinlich brauchen.
Ja.
Hast du noch eine Herzensbotschaft, Tatjana, die du gerne weitergeben magst zum Schluss unseres Gesprächs?
Welch wertvoller Moment. Ja, da fällt mir vielleicht was ein, was vor vielen Jahren zu mir gekommen ist. Das würde ich gern so sagen, einfach. Also, wie kann ich das zusammenfassen? Wenn die Zeit ihre Kreise zieht und wir ans Ende reisen, dann haben wir die Chance, uns wahrhaftig zu verändern, in einen neuen Kreislauf des Seins zu steigen. Und in unseren Körpern ist der Regenbogen unser Herz. Und die Brücke braucht man. Das ist die Brücke zum Mysterium. Und die Schönheit in unserem Geist ist das, was uns erhält und in finsteren Stunden den Weg leuchtet. Und wenn wir uns wahrhaftig öffnen, dann sehen wir ein weites Land. Ein Land voller Schönheit. und Wasser so glasklar. Und man entwarnt sein Auge und erkennt die Wirklichkeit. Aho. Und Aho. Wir sind alle miteinander verwandt.
Aho, Tatjana, Aho. Und
Aho.
Danke, danke, danke für dieses unglaublich bereichernde Gespräch.
Danke
für die
dir.
Die Tiefe auch der Weisheit, die ihr da geteilt habt. Und vor allem für dieses Schlusswort, zu dem ich jetzt gar nichts mehr sagen mag. Ich glaube, ich muss es mir noch ein paar Mal anhören. Das hat jedenfalls gewirkt. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Gute Weiterreise.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben, und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram @jakob.horvath oder schick mir ein Mail an mail@1000firststeps.com. Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst. Lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel: er soll dich weiterbringen. Er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude bei deinen nächsten First Steps.